Also irgendwie nachdem wir wirklich kassiert haben in Frankfurt, kann man so sagen, das war April 22, waren wir erstmal demoralisiert, weil wir gesagt haben, okay, wir haben uns das Ganze ziemlich einfach vorgestellt und dass wir so eine Klatsche bekommen, das mussten wir erstmal verarbeiten, sodass wir dann auch ja erstmal gesagt haben, nee, das ist das jetzt irgendwie, kostete doch ganz schön viel Zeit. Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir nicht mal wieder einen Versuch? Also quasi nochmal ein Comeback von dem Erstversuch. Und dann haben wir dann März 24 diesen Jahres in Karlsruhe in der Open-Kategorie gewonnen mit einer super Zeit und waren ja 10 Minuten schneller als bei unserem Erstversuch in Frankfurt, weil wir gemerkt haben, es erfordert schon Übung und Training.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. Heute haben wir die Ehre, mit den Vize-Weltmeisterinnen im High Rocks Double Elina Zujev und Diana Breiding zu sprechen. Die beiden teilen ihre spannenden Erfahrungen, geben wertvolle Trainingstipps und erzählen, wie sie es von der Leichtathletik zur High Rocks Spitze geschafft haben. Diese Folge ist ein absolutes Muss für alle, die ihre High Rocks Performance auf das nächste Level bringen wollen.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Elina und Diana.
Hi.
Ich habe vorhin mal geguckt, wir waren ja schon mal zusammen Podcast gemeinsam am Start und das Ganze liegt jetzt schon 5 Jahre zurück. Damals wart ihr noch in der Leichtathletik in der Mittelstrecke aktiv, beziehungsweise da ging das so langsam zu Ende. Und in diesem Jahr vor rund, ich habe eben nochmal geschaut, 9 Wochen wurdet ihr Vize-Weltmeisterin im Double, im High Rocks, in der Kategorie Pro bei den Frauen. Und ich habe in den letzten Jahren auch immer mal bei High Rocks mitgemacht, finde, das ist eine schon sehr, sehr spannende Sportart. Und deswegen habe ich gesagt, müssen wir uns heute einfach mal so ein bisschen über diese Sportart austauschen. Und aber als Einstieg so meine erste Frage, ihr wart ja auch lange in der Leichtathletik aktiv als Mittelstreckenläuferin. Wie habt ihr für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, eure Zeit in der Leichtathletik erlebt und was waren damals so eure größten Erfolge?
Ja, wir haben, glaube ich, so mit 12, 13 Jahren angefangen. Noch einen kleinen Verein, TSV Bonames und dann über TV Bad Vilbel zur Eintracht Frankfurt. Ja, wie man so anfängt mit Blocklauf und dann wurden wir von Wolfgang Heinig, dem Trainer von Gesa Krause, entdeckt und so fing das halt, nahm das so dann seinen Lauf, sind aufs Sportinternat gegangen in Frankfurt mit Katharina Steinruck, Gesa Krause, also das sind alles Athletinnen, die man ja heute jetzt noch bei Olympia gesehen hat, die Gesa. Ja, über die 800 angefangen, dann auch schon recht schnell erste internationale Teilnahme bei der U18-Weltmeisterschaft gehabt. Meine Schwester Diana über Hindernis und ich über 800 Meter. Da stand ich im Halbfinale. Ich wurde, glaube ich, 7. oder so bei der U18-WM. Das war eigentlich schon ein Riesenerfolg. War ein Jahr zuvor wurden wir, glaube ich, 6. und 8. bei den deutschen Meisterschaften über 800 Meter. Und ein Jahr später standen wir einfach bei der WM. Also es war so surreal, dass man plötzlich international teilnehmen konnte und plötzlich im Kader war, plötzlich doch alles ein bisschen ein professioneller wurde, sage ich mal so. Und dann sind wir 2008, da hatten wir eine deutsche Meisterschaft in Berlin. Das war noch unsere letzte deutsche Meisterschaft für die Eintracht Frankfurt. Dann sind wir nach Potsdam gewechselt zu Beate Konrad, das war damals unsere Trainerin. Und da konnten wir auch Erfolge verbuchen. Ellie wurde 3. über 15 Meter bei der U20-EM, damals wurde ich 6. Ein Jahr später wurde ich deutsche Meisterin über die 1500 Meter in Braunschweig.
Bei den Aktiven schon.
Bei den Aktiven schon, genau. Also das war schon dann plötzlich der Sprung von den Junioren zu den Aktiven. Würde ich mal sagen, ist uns gut gelungen. Also wir haben uns dann auch bei den Aktiven etabliert. Und 2012 wurdest du Vize-Europameisterin. Genau, im Nachgang. Genau, das war Europameisterschaft in Helsinki. Dann bin ich über die 15 auch meine erste Teilnahme bei den Aktiven international. Bin ich da 6. geworden und im Nachgang wurde es auf Silber korrigiert. Also war schade in dem Moment, aber in dem Moment war es für mich ein Riesenerfolg, 6. Platzierte zu werden. Ja, und dann würde ich dann sagen, das war mit mein größter Erfolg neben Rio, Olympische Spiele 2016, wo ich im Halbfinale stand. Und genau das würde ich mal sagen, waren so meine größten Erfolge.
Was war der Grund, dass du dann von Platz 6 auf Platz 2 aufgerutscht bist?
Ein Jahr später habe ich erfahren, dass die Ersten und die Zweitplatzierte gedopt waren. Das waren 2 Türkinnen und dann wurden die Russinnen und die Ukrainerinnen nacheinander suspendiert. Also ich bin, glaube ich, 2, 3 Jahre später so nach vorne gerückt, genau. Also Dopingfälle, ja, genau, das war ja der Grund. Dann auch Highlight bei mir war auf jeden Fall auch so Team-Europameisterschaft 2014, wo wir Team-Europameister wurden. Da war Diana auch mit dabei. Ja, deutsche Meisterschaft bei den Junioren, Medaillen bei den Aktiven. Ich habe es leider nicht zur Olympia geschafft, aber man konnte sich sehr gut mit der Schwester freuen, dass man irgendwie dann so gut wie mit Fiebern mit dabei war, so ein bisschen, auch wenn es von der Ferne war. War eine schöne Zeit. In 2020 haben wir beide eigentlich mehr oder weniger unsere Leichtathletik-Karriere an den Nagel gehängt und ein Jahr später kam schon meine Tochter zur Welt. Also es war ein fließender und schöner Übergang.
Aber was würdet ihr sagen, hat euch so aus der Zeit Leichtathletik am meisten fasziniert und was konntet ihr vielleicht aus der Zeit auch so ein Stück weit mitnehmen?
Also meistens war so der Weg zum Ziel noch schöner als das eigentliche Ziel. Also ich meine, es war immer das Ziel, irgendwie zu einer Meisterschaft zu gelangen. Aber der Weg dahin war noch viel schöner, weil der ja auch viel länger gedauert hat. Also die Trainingslager, ob es in Kenia war, in Südafrika, Amerika, Portugal, das war einfach toll mit den anderen Läuferinnen und Läufern. Haben sich so Freundschaften entwickelt. Also ja, gerade halt jetzt mit Gesa Krause sind wir noch super befreundet und mit Christina Hering. Also das sind schon Freundschaften, die bis heute halten. Und ja, das ist halt wie eine Blase für sich. Das ist wie jetzt ja aktuell mit Hyrux. Also das ist eine andere Blase, aber es ist schön. Also die Momente nimmt einem keiner. Das Reisen bei den Wettkämpfen, wenn man ja natürlich auch ein gewisses Niveau hatte, dann konnte man auch international viel rumreisen, ob Spanien, Italien, an vielen Orten weltweit waren wir. Und dass diese Erinnerung kann einen keiner mehr nehmen. Das ist das Schöne an der Leichtathletik gewesen. Natürlich auch die Vielfalt und irgendwo auch das Training mit der Gruppe, aber gleichzeitig hat man ja auch trainiert, um selber immer ein Stückchen besser zu werden und diese kontinuierliche Verbesserung so an sich zu bemerken, das hatte schon immer seinen Reiz.
Wie kam es denn dann nach dem Ende eurer Leichtathletikkarriere dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir suchen nochmal eine neue sportliche Herausforderung und starten kein Comeback in der Leichtathletik, was es ja auch immer mal wieder gibt, sondern probieren was ganz Neues und starten mal bei einem Hyrox-Event?
Tatsächlich war das gar nicht unsere Intention, da irgendwie eine neue Karriere zu starten. Es war so, dass wir, ein Kumpel von uns hat uns, ich glaube, es war auch wirklich ein halbes Jahr nach der Geburt meiner Tochter, 2022, im März oder so, gefragt, ob wir nicht Lust hätten auf einen Hyrox in Frankfurt. Wir kannten das damals nur so oberflächlich, weil wir einmal zugeschaut haben. Und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir probieren es mal. Aber wir haben wirklich nur einmal in einer sogenannten CrossFit-Box, die sind wir nur einmal die Übungen durchgegangen und dachten, das kriegen wir schon hin mit dem Laufen, was wir können. Und damals, also vor zwei Jahren, war das halt so das Niveau noch nicht so hoch. Dann wurden wir Dritte in Frankfurt, sind gnadenlos gestorben bei den Übungen. Also das war echt jener zu gut und böse, ohne Technik, keine Kraft gehabt. Dann durchs Laufen wieder ein bisschen Plätze gut gemacht. Am Ende halt Dritter geworden, in unserer Age Group sogar Zweiter. Sodass wir uns auch damals schon für Las Vegas qualifiziert hätten. Wobei, wie gesagt, mit Vorsicht genießen, die Konkurrenz hat sich massiv gesteigert in den letzten Jahren. Also vor zwei Jahren sind wir wirklich 10 Minuten fast langsamer gelaufen als jetzt in Nizza oder in Karlsruhe, wo wir uns ja qualifiziert haben. Und man sieht halt einfach wirklich, dass sich dieser Sport massiv verändert hat und auch weiterentwickelt, immer professioneller wird. Aber wie gesagt, wir sind durch einen Freund darauf gekommen, aber haben nie die Intention gehabt, dass wir eine neue Karriere starten. Das ist ja auch alles parallel, sage ich mal, auch zum Beruf, mit Kindern, das ist alles nicht so einfach, aber ja.
Ja, definitiv. Aber du hast gesagt, die Übungen an sich, die waren schwierig, aber ihr habt ja da, was das Läuferische angeht, ein extrem gutes Fundament und auch sehr viel Talent mitgebracht. Und dann nach diesem ersten Wettkampf, wo ihr dann schon im Prinzip hier in Frankfurt auf Platz 3 gelandet seid, hat euch da so ein bisschen wieder der Ehrgeiz aus dem Leistungssport der Leichtathletik gepackt oder war das dann danach trotzdem so, wir konzentrieren uns vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auf den Kraftteil und auf die Ausführung der Übung oder war es dann trotzdem noch just for fun?
Also irgendwie nachdem wir wirklich kassiert haben in Frankfurt, kann man so sagen, das war April 22, waren wir erstmal demoralisiert, weil wir gesagt haben, okay, wir haben uns das Ganze ziemlich einfach vorgestellt und dass wir so eine Klatsche bekommen, das mussten wir erstmal verarbeiten, sodass wir dann auch ja erstmal gesagt haben, nee, das ist das jetzt irgendwie, kostete doch ganz schön viel Zeit und dann kam meine Tochter zur Welt 23 im Juni, das heißt, wir haben ja dann, ging ja gar nicht durchs Training und dann haben wir dann, ich glaube, es war auch ein halbes Jahr nach der Geburt meiner Tochter, haben wir nochmal in der Staffel mitgemacht und dann gemerkt, okay, das ist ganz cool, wenn man sich doch ein bisschen darauf vorbereitet, dann Und in der Staffel, gut, das ist natürlich, das ist ja, da machst du ja sowieso nur einen Bruchteil von dem, was du dann im vollen Hyrux machst. Aber dann haben wir gesagt, wieso machen wir nicht mal wieder einen Versuch? Also quasi nochmal ein Comeback vom von dem Erstversuch. Und dann haben wir dann März 24 diesen Jahres in Karlsruhe in der Open-Kategorie gewonnen mit einer super Zeit. Haben uns natürlich auch darauf vorbereitet, waren auch ein paar Mal in der CrossFit-Box. Das muss man ja schon mal machen. Und waren, ja, 10 Minuten schneller als bei unserem Erstversuch in Frankfurt, weil wir gemerkt haben, es erfordert schon Übung und Training. Also das ist dann doch nicht nur so eine Fun-Sportart, das mal so dahingestellt, ja, sondern das ist, ja, wie Diana schon gesagt hat, diese Sportart ist sehr professionell geworden. Die Leute, die da vorne gewinnen, sind Vollprofis.
Du hast die Zeit von Karlsruhe in diesem Jahr angesprochen, 57 Minuten 38, also deutlich unter einer Stunde. Das ist schon enorm. Und das kann man dann tatsächlich auch nicht mehr nur noch über das läuferische Talent herausholen, sondern da muss dann auch wirklich ein spezifisches Training in den einzelnen Übungen stattfinden. Nochmal kurz zum Verständnis für die Hörerinnen und Hörer, wie läuft denn das Double? Also, dass ihr vielleicht nochmal kurz erklärt, die Unterschiede zwischen den Staffelrennen und den Abläufen im Double.
Genau, also Hyrux ist ja so eine sozusagen hybride Sportart. Man läuft immer 1 Kilometer und zwischen den einzelnen Kilometern, die man 8-mal macht, läuft, hat man eine Übung zu absolvieren. Sprich, man fängt mit dem 1. Kilometer an, kommt dann zu der ersten Station, das ist das Ski-Ergometer, macht dann 1 Kilometer beim Ski-Ergometer und dann läuft man wieder, dann geht man zum sogenannten Sled-Push. Da muss man einen Schlitten schieben über 4x12,5 Meter, weil man ja hin und her schiebt, also insgesamt 50 Meter. Dann läuft man wieder 1 Kilometer, dann macht man das sogenannte Sled Pull, also man zieht an den Schlitten. Dann läuft man wieder 1 Kilometer, macht 80 Meter Burpees, Broad Jump, sozusagen die Burpees nach vorne gesprungen. Dann läuft man wieder 1 Kilometer, dann geht man zur Ruderstation, macht 1 Kilometer Rudern. Dann läuft man wieder 1 Kilometer, macht das sogenannte Farmer's Carry, also man hat 2 Kettlebells in der Hand und absolviert 200 Meter Farmer's Carry mit den entsprechenden Gewichten. Dann wieder 1 Kilometer laufen, 100 Meter Sandbag Lunges, also vorwärts mit Sack auf dem Rücken. Dann läuft man wieder 1 Kilometer und dann geht's zur letzten Station, den Wallballs, also mit dem Medizinball in der entsprechenden Gewichtsklasse muss man gegen eine Scheibe den Ball hochwerfen. Und dann gibt's halt die unterschiedlichen, ja, Events, also die Unterteilung. In dem Hyrux nennen sich Divisions. Also es gibt ja, wie du gerade genannt hast, die Staffeln. Die sind halt nicht, die gibt es international, aber da gibt es, kann man sich nur quasi für das eigene Land qualifizieren. Da wird jeder Läufer oder jede Läuferin jeweils 2x1 Kilometer und 2 Übungen. Also die Übungen kann man sich im Vorfeld selber überlegen. Also genau, das kann man machen. Dann gibt es die Division Doubles. Die gibt es im Women-, im Man-Bereich und auch im Mixed-Bereich, also Frau und Mann. Das haben wir absolviert, also im Double Women. Und dann gibt es noch die normale, sage ich mal, Single Division. Entweder im Pro oder in der Open-Kategorie. Die Open-Gewichte sind leichter, die Pro schwerer. Und dann gibt es noch die Elite-Kategorie. Da sind die Top 15 Elite der Welt drin. Also man kann sich über sogenannte Major-Events für diese Top 15 Elite qualifizieren. Und es ist auch nicht so wie in der Leichtathletik, dass 2 pro Nation da in dieser Top 15 Elite vertreten sein dürfen. Es dürfen auch 10 Amerikanerinnen drin sein und, sage ich mal, 2 Schwedinnen und 3 Deutsche. Also das ist auch interessant, dass es nicht so wie in der Leichtathletik, dass da nur eine gewisse Anzahl an Nationen vertreten sein darf. Also es darf, wenn man sich qualifiziert, gibt es da kein Limit, ob das jetzt rein aus deutschen Teilnehmern besteht oder genau, das ist schon mal das Interessante. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch vielleicht in Zukunft ändert, weil ja, ich glaube, die Amerikanerinnen oder die Britinnen, die sind da einen Ticken professioneller aufgestellt, einen Ticken weiter und dementsprechend natürlich auch mehr vertreten.
Ist das tatsächlich so? Weil es ist ja ursprünglich eine Sportart, die in Deutschland entwickelt wurde.
Genau, der Moritz Fürste, das ist der Co-Founder. Moritz Fürste war selber Hockey-Nationalspieler, 2-facher Olympiasieger mit der Mannschaft, hat es 2016 gegründet mit dem, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht den Namen, mit wem er das gegründet hat, aber dann wurde es über ihn so populär. Ich glaube, die erste WM fand nur mit Deutschland und Oberhof statt, habe ich gehört. Also es ist WM, also nur mit Deutschland und so. Und irgendwie ist es ja sozusagen gespreadet, diese Sportart. Ja. Die gibt es in Singapur, in Südkorea. Also überall auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile Events, das ist ja ein Event. Also man muss schon sagen, Hyrux ist ein Event. Wir haben es in Nizza live erlebt. Moritz Fürster war selber vor Ort. Was ein Wahnsinns-Event das ist. Also man hat da wirklich Gänsehaut gehabt, wie man, was man daraus für eine Show machen kann. Das war schon schön miterlebt zu haben. Ja, und dadurch wird es immer professioneller, weil die Leute, die da vorne laufen, die haben echt was drauf. Es war schon, ja. Ja, und in Amerika ist es ja auch so wie in der Leichtathletik. Ich glaube, wenn die da was, wenn die mal Blut geleckt haben, dann können die dadurch auch professionell werden, weil die haben auch dementsprechend die Sponsoren, die das auch dann supporten. Was uns auch auffällt, sind sehr viele der Top-Athletinnen und Athleten sind selber Coaches. Also die trainieren selber Hyrox-hybride Athleten. Und dementsprechend kann man, sind die halt auch Halbprofis oder Vollprofis, weil die halt eigentlich den ganzen Tag trainieren können und auch zusätzlich ihre Klienten, sage ich mal, trainieren können. Ich kann mir auch vorstellen, viele Deutsche, dass die auch parallel vielleicht zum Beruf den Hyrox machen, aber wenn ich auf Instagram den Top-Athletinnen und Athleten folge, sind das eigentlich Vollprofis. Ja, die machen nichts anderes, die schlafen in Höhenzelten, also die nehmen sich von den professionellen Leichtathleten nichts mehr.
Dann würde ich gerne mal so ein bisschen einsteigen in so die vielleicht auch Trainingsplanung, Vorbereitung auf so ein Hyrox-Event, weil ihr habt es gesagt, das ist ein Event, das wird immer weiter gespreadet. Es gibt immer mehr Leute, die das gerne mal ausprobieren möchten oder einfach ambitionierte Hobbyathleten, Athletinnen sind und wird da so ein bisschen in die Trainingsplanung einsteigen. Ihr kennt es ja noch aus der Leichtathletik, da gibt es eine spezifische Trainingsplanung, es gibt eine Periodisierung. Wie handhabt ihr das denn im Hyrox? Also ihr habt gesagt, jetzt für gerade auch für Nizza habt ihr euch spezifisch vorbereitet? Wie sah denn da so grundsätzlich die Trainingsplanung, die Trainingsstruktur aus über, sagen wir mal, 2, 3, 4 Monate?
Tatsächlich haben wir so nach Karlsruhe, also wir haben es ja vor Karlsruhe auch selber trainiert, weil wir glauben auch, dass wir kennen ja unseren Körper, wir wissen, wir kennen unsere Stärken und unsere Schwächen und wir haben auch ein bisschen die Erfahrung von der Leichtathletik. Aber wir haben natürlich auch ein paar Freunde, die das machen und dann hat ein Kumpel, der auch selber Hyrox betreibt, gesagt, dann hat er uns eine Struktur im Alltag gegeben. Er hat gesagt, wir müssen jetzt aber auch mehr auf Kraft setzen, weil wie die Ellie ja schon gesagt hat, wir haben uns in der Open-Kategorie qualifiziert, sprich mit den niedrigeren Gewichten für die Pro-Kategorie, weil bei der WM es nur noch die Pro-Kategorie war. Das waren halt einfach mal beim Sandbag-Lunges waren 10 Kilo mehr, beim Wallburst 2 Kilo mehr Wiederholungen. Beim Schlitten waren das auch teilweise das Doppelte, was wir schieben oder ziehen mussten. Also es war schon mal eine neue Nummer, wo wir auch am Anfang gedacht haben, oje, das kriegen wir nicht hin, aber haben irgendwie gedacht, wir geben jetzt nicht auf. Und dann sah dann unser Trainingsalltag, es war schon kraftlastig, weil wir gesagt haben, laufen können wir, das müssen wir eigentlich nur noch halten. Und wir haben zweimal die Woche jeweils, sage ich mal, Beine und Arme trainiert. Das mussten wir trainieren, weil wir halt Kraft ja auch gebraucht haben, um diese Gewichte zu schieben oder zu stemmen. Gelaufen sind wir trotzdem. Wir haben auch einmal die Woche weiterhin Tempoläufe gemacht. Und gerade auch dieses Koppeltraining, dieses Laufen mit den Übungen, weil es gibt ja die Crossfitter, die die einzelnen Gewichte sehr gut stemmen können.
Ja.
Aber was wirklich beim Hyrox die Herausforderung ist, mit 170, 180 Puls vielleicht an die Station zu gehen und dann dementsprechend immer noch die Gewichte zu stemmen, das mussten wir trainieren, weil das ist brutal für den Körper, aber auch für den Kopf, weil man ja einfach immerhin denkt, man ist eigentlich immer an den Gedanken, ich kann nicht mehr, ich mache langsamer am Nachlassen, aber genau dieses Koppeltraining, das war auch ein wichtiges Element in unserem Training.
Würdet ihr sagen, dass aber schon der Schwerpunkt, wenn man, ich sag mal, vom Niveau her neutral ist, sowohl im Kraftbereich noch nicht viel gemacht hat und im Laufbereich noch nicht viel gemacht hat, dass der größere Faktor oder der größere Hebel für eine gute Zeit das Laufen ist, weil man ja 8-mal die 1000 Meter läuft und das ja von der Gesamtbelastungszeit so aus meinem Verständnis der größte Block ist? Oder würdet ihr sagen, es gibt auch Übungen, da kannst du so viel Zeit verlieren, da musst du auch einen Fokus drauf legen?
Nee, das ist schon, da sieht man auch die Tendenz, dass man muss ein guter Läufer sein. Das ist der amtierende Weltmeister, der Ronkovic aus Österreicher, der trainiert mit dem Andreas Wolter, der auch österreichischer Marathonläufer oder ehemaliger Mittelstreckenläufer. Also ich folge ihm auf Instagram und habe daher die Info, dass er mit ihm trainiert. Das heißt, er trainiert mit einem Topläufer. Und er kann mit ihm mithalten. Also das spricht ja schon für sich. Dann der Mike Sandman, Vize-Weltmeister, wird gecoacht von Charlie Grice, ehemaliger Mittelstreckenläufer aus England. Er bekommt die Trainingspläne von einem ehemaligen Mittelstreckenläufer. Das spricht ja schon für sich, dass man muss gut laufen, um vorne mitzuschwimmen. Sonst, ja, du kannst bei den Übungen natürlich viel verlieren, wenn du die nicht drauf hast, aber ohne dieses Fundament an Laufen wirst du niemals vorne mitlaufen können.
Und würdet ihr sagen, das ist dann ein Lauftraining, was eher in Richtung Mittelstrecke geht oder eher in Richtung Langstrecke? Weil ich sag mal so, die Gesamtbelastungszeit im Hyrox ist ja im Prinzip immer über eine Stunde. Aber die einzelnen Laufbereiche sind ja dann immer nur, ist ja 1 Kilometer. Wobei ja dann der Puls ja nicht so weit runtergeht dann danach.
Ja, das ist schwierig, weil wir haben gelernt, in Zones zu reden und zu sprechen. Also die Hybrid-Athleten reden immer von Zone-Training. Also Zone 2 ist dann immer so ein regenerativer Dauerlauf. Und man läuft meistens in Hyrox in Zone 4 oder Zone 5. Das würden wir im Verständnis einfach sagen, das ist einfach, man muss sehr viel auf der Schwelle trainieren. Okay. Also viel in dieser unkomfortablen Zone. Weil es bringt dir nichts, wenn du 8x1000 in 3.10 oder 3.20 machst, weil das ist nicht dein Renntempo. Das heißt, wir hatten jetzt in Nizza im Schnitt 3.40. Wir waren damit schon die schnellsten bei der WM mit Abstand. Genau, also weil wir auch immer wir haben immer gesagt, wir orientieren uns an einem realistischen Laufwert und in dieser Zone haben wir immer trainiert. Also mal natürlich, das kennen die Läufer auch, man macht mal 6x1000 und dann hinten raus macht man nochmal 3x200 für die Mobilisation, weil man ja doch schnell ins Laktat auch geht.
Ja.
Und das war dann doch der Schwerpunkt. Mittelstreckentraining, doch kann man schon sagen, das war wirklich wie so ein 15-Meter-Training. Ja, aber man muss auch sagen, die 15-Meter-Läufer oder Läuferinnen, die machen ja auch Longruns von mehr als 20 Kilometer. Also die Läufer, die Profiläuferinnen und Läufer, also im Mittelstreckenbereich, die machen natürlich nicht so viele Kilometer wie ein Marathonläufer, aber auch nicht so wenige Kilometer wie ein Sprinter oder ein Langsprinter. Dementsprechend hat man schon dann die gewisse Ausdauer, wenn man seine 80, 90 Kilometer läuft.
Das ist auch so eine Zahl, die ihr da bedient habt, also so 80, 90 Kilometer an Laufkilometern pro Woche?
Nee, gar nicht so viel. Also wir haben jeden Tag 1 bis 2 Mal trainiert, aber wir hatten 4 Laufeinheiten die Woche. Also wir hatten einen Longrun in der Woche, das war so 1:40. Ja, 20 bis 21 Kilometer, weil den sind wir ja in der niedrigen Zone, in der Zone 2 gelaufen. Dann hatten wir halt wieder einmal ein Koppeltraining. Also die Triathleten verstehen unter Koppeltraining vielleicht was anderes als wir. Also Koppeltraining im Sinne von, wir sind dann in die Box gefahren oder ins Fitnessstudio und haben immer Laufen gewechselt mit den Übungen, dass man es halt trainiert, weil ja, mit schweren Beinen zu laufen und vice versa, das ist ja was ganz anderes.
Und dann auch diese 1000 Meter seid ihr gelaufen und habt dann...
Nee, also gar nicht. Wir haben ja nie im Training selten im Training stumpf 8x1000 trainiert. Es war der Samstag war immer vormittags ein reines Tempolauftraining, da haben wir variiert. 4x2000, 8x1000, 15x400, also da haben wir einfach unsere Erfahrungen spielen lassen, was wir früher so gemacht haben. Das kam uns ja zugute, weil wir ganz genau wussten, was wir früher für Programme gemacht haben. Und einmal die Woche war regenerativer Dauerlauf, das darf man natürlich nicht vergessen, trotz so viel Training, dass man dann auch Regeneration benötigt. Und den Rest Kraft. Wir mussten an unseren Schwächen arbeiten. Und da wir ja auch, wie Ellie gerade gesagt hat, nicht jeden Tag zweimal am Tag trainieren konnten, also ich arbeite ja noch parallel, haben wir unsere Einheiten meistens morgens wirklich in der Früh absolviert. Und ich kenne viele Hyrox-Athleten, die machen einmal die Woche auf jeden Fall Rest Day, das ist ja auch wichtig. Finde ich jetzt wichtig, aber da wir sonst nicht auf die Einheiten gekommen wären, haben wir uns für uns entschieden, wir machen einmal die Woche eher so, wie Edgar gesagt hat, Easy Day, ganz langsam laufen, Yoga, noch ein bisschen für die Mobilität. Aber ich denke trotzdem, dass so ein Rest Day wirklich enorm wichtig ist, weil die Einheiten, kennst du wahrscheinlich selber, die Hyrox-Einheiten, die gehen verdammt rein. Also die gehen, diesen Pain-Level, den kannte ich gar nicht in der Leichtathletik, weil, also was die Einheiten angeht, dann geht man ja jedes Mal an seine Schmerzensgrenze.
Das ist nochmal tatsächlich intensiver als das Mittelstreckentraining, weil da gibt es ja auch schon richtig fiese Sachen. Also.
Ihr Hyrox-Training ist körperlich und mental ein Kopfschuss jedes Mal. Also wir sind immer ins Fitnessstudio gegangen, wir wussten, heute wird wieder gestorben, weil es einfach von Anfang an wehtut. Also du machst 20, 30, 40 Wallballs, dein Puls ist schon von Anfang an bei 175, dann gehst du aufs Laufband, machst nochmal eine 600 im Schnitt von, also auf den 1000 hochgerechnet, vielleicht 330, es hört sich alles so langsam an und dann gehst du wieder runter, machst Sled Push, also du bist ja eigentlich dauernd am Limit und das ist ja dieser Reiz von Hyrox, das ist ja der Kampf, ja, wie sagt man so schön, du musst dich so sehr quälen können und ja, natürlich, ich hatte auch einen halt in der Leichtathletik, also im Training früher, die sehr, sehr hart waren, aber wenn wir an der Startlinie im Wettkampf standen, war man ja erholt und das ist ja was anderes, wenn du nach der Hälfte noch 4 Übungen machen muss und bei einem Wallbus ankommst und weißt, du siehst von Sternchen, das ist schon was ganz anderes.
Ja, ich würde gleich gerne nochmal so ein bisschen ins Krafttraining einsteigen, aber jetzt nochmal kurz zum Laufen. Ihr habt gesagt, ihr seid 3,40 im Schnitt gelaufen, 3,30, 3,40 jetzt in Karlsruhe, richtig?
In Nizza. Karlsruhe haben sogar einen Ticken langsamer, 3,45 im Schnitt.
Und in welchem Pulsbereich lauft ihr da im Wettkampf? Weil man muss sich ja auch immer noch so ein paar Körner aufheben für die jeweiligen Übungen. Also man kann ja da gar nicht an der Grenze laufen. Also das.
Ja, genau. Das ist das Faszinierende, dieses hybride Training und auch, wie du mit welcher Strategie du auch an so einen Wettkampf rangehst. Ich meine, wir waren im Double. Wenn da einer nicht konnte, dann teilt man sich halt die Übung noch anders auf. Aber ja. Ich hatte jetzt in Karlsruhe, in Nizza bei der WM im Schnitt, also im Gesamtschnitt nach der Stunde, 179 im Schnitt. Wow. Also das ist schon ordentlich. Ich hatte Maxi, also das ist schon eine, also wenn man jemand, der über eine Stunde schon im Schnitt von 179 gemacht hat, der weiß, wie weh es getan hat.
Aber habt ihr, tragt ihr Pulsuhren oder ist es dann einfach?
Wie mit der Apple Watch, also das ist ja vielleicht nicht ganz so granular, aber ich meine, Puls ist sowieso individuell, aber man kann schon sagen, in Karlsruhe hatte ich einen Maximalpuls für an die 200, das ist schon ordentlich. Also ja, das ist aber auch das Schwierige. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, vielleicht will ich keine Antwort vorwegnehmen, aber du musst vielleicht auch mehrere High Rocks in deiner Karriere machen, um dazu zu lernen, weil beim ersten High Rocks haben wir kassiert, da haben wir das unterschätzt und manchmal ist es ja so in Karlsruhe hat mir, glaube ich, den Flow. Wie man in der Leichtathletik hat man ja auch manchmal den Flow, wenn man ein Bestzeit gelaufen ist, dann tut das manchmal gar nicht so weh, ja, weil man halt diesen idealen Leistungszustand in dem Moment hatte und es muss nicht wehtun, wie wir es gerade so beschreiben. Das Training ist manchmal vielleicht ekliger als der Wettkampf selber, ist ja klar, man hat sich den Wettkampf ja verdient. Aber Laufen, ja, wie du gerade gesagt hast, man muss sich jetzt auch einteilen, das Laufen darf ja nicht Kampf sein von Anfang an, also man muss sich bewusst sein, da kommt auch eine Übung, es muss, ich sage immer so schön, unkomfortabel in einer unkomfortablen Zone. Also ab letzten zwei Übungen, dann kannst du auch schon mal wehtun. Aber wenn du beim zweiten Tausender stirbst, dann kommst du nicht durch. Also nicht in dem, wie du es dir wünschst halt so.
Ihr habt eben schon den Kraftpart angesprochen. Das war so der Bereich, wo ihr noch Potenziale hattet oder mehr als im Laufen. Wie sah denn so das oder sieht denn das Krafttraining bei euch aus? Und also erstmal wie viele Einheiten macht ihr da die Woche und welche Übungen und vielleicht auch in welchen Wiederholungsbereichen? Weil das wird wahrscheinlich nicht so im Max-Kraftbereich gehen, sondern eher so in Richtung Kraftausdauer, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also ich glaube, Montag und Donnerstag waren immer die isolierten Krafttage. Also da war erstmal reines Oberkörpertraining. Ja, was wir früher vielleicht nie gemacht haben, ganz viel Bizeps Curls, Shoulder Press, weil du brauchst ja die Übung, du brauchst die Partien trainieren, die du ja für die Stationen brauchst. Du brauchst ja ganz viel Schultermuskulatur, Wallboys, Thrusters. Also falls jemand nicht weiß, was Thrusters sind, das sind, du gehst mit zwei schweren Gewichten in die tiefe Hocke wie ein Squat, also Kniebeuge, tiefe Kniebeuge, gehst nach oben, streckst nach oben die Arme. Also, und das ist natürlich, das ist die beste Übung, weil das simuliert quasi die Wallboys. Und so sind wir rangegangen. Wir sind nicht immer ins Fitnessstudio gegangen. Wir haben unseren eigenen Sandbag von Amazon bestellt, 20 Kilo. Wir haben den Wallboy bestellt nach Hause. Wir haben Gewichte bestellt. Also, weil es ja der Alltag, wie gesagt, ja, ich bin zwar noch in Elternzeit, Diana arbeitet, das musste man auch jonglieren mit Kind. Das ist ja nicht so einfach. Also, so wie die Vollprofis, die da 3, 4, 5 Stunden am Tag trainieren ohne Kind, das ist noch was, eine andere Nummer. Das heißt, wir haben uns das so ein zu Hause gemacht. Wir haben, muss man auch gestehen, viele Sachen abgeschaut bei Instagram. Das ist ja heutzutage, ja, da kann man ja viel mal schauen, Inspiration holen. Wir haben viele Inspirationen für Trainingseinheiten. Wir haben natürlich viel so Kreuzheben. Ich sag mal ungefähr 4x10 Kreuzheben zum Beispiel, so von einem Richtwert mit 70, 80 Kilo oder 70, 75 Kilo. Ich würde schon sagen, teilweise an so einem Wettkampf hin auch ein bisschen mehr Maximalkraft, weil Sled Push ist 150 Kilo, das schaffst du mit Kraftausdauerübungen nicht, weil das sind zu leichte Gewichte. Also da musst du schon Gewicht in die Hand nehmen. Oberkörper war für uns schon eine Herausforderung, weil wir das als Läuferin nie gemacht haben. Und ich würde immer noch behaupten, da ist immer noch Verbesserungspotenzial, aber ich denke mal, wir haben schon was das Beste in diesen kurzen Vorbereitungszeit von Karlsruhe zu Nizza das Beste aus dem Kraftpotenzial gemacht.
Weil das tatsächlich, finde ich, auch so ein bisschen die Herausforderung. Auf der einen Seite hast du den Schlitten schieben, Schlitten ziehen mit wirklich extrem hohen Gewichten, wo du tatsächlich die Maximalkraft brauchst. Und dann hast du am Ende die Wallballs mit 100 Wiederholungen, was dann aber voll im Ausdauerbereich ist. Da ist natürlich die Belastung nicht so groß, weil man im Prinzip nur das Körpergewicht plus den Medizinball hat. Aber da irgendwie so diese Balance zu finden, beides unter einen Hut zu bringen.
Ja, die Wallboys, das hört sich so banal an, aber man muss erstmal 100 Mal diesen 6-Kilo-Ball, der ja auch nicht klein ist, es ist ja schon ein großer Medizinball, den man ja auch mal in die Hand nehmen muss, mit so kleinen Händen, die wir haben, das ist ja, gar nicht so einfach, wie du sagst, diese Kraftausdauer. Also da gibt es verrückte Instagram-Accounts, was man da an Trainingsinhalten sieht. Das ist schon Wahnsinn. Also, und Wall Boys, das ist Kopftraining. Das ist wirklich Kopftraining, okay, weil Kraftausdauer ist ja, also wenn man 200 Wall Boys im Training macht, das ist einfach, man kann es, also das geht, aber es ist halt Kopf, also weil es halt wirklich, das treibt den ganzen Puls nach oben, weil es eine Ganzkörperübung ist.
Ist auch so das Thema Technik, technische Ausführung ein Teil eures Trainings? Weil ich sag Wallballs, es geht ja nicht nur darum, den Ball auf eine bestimmte Höhe zu werfen, sondern du musst ja auch noch das Brett treffen. Und ich sag mal, wenn du dich ökonomischer bewegst, kannst du vielleicht da auch nochmal das ein oder andere Prozent rausholen. Also ist das auch nochmal so ein Part vom Training, dass ihr das auch vielleicht analysiert?
Ja, auf jeden Fall. Diesen Fehler haben wir im ersten Hyrux zu spüren bekommen. Wir hatten gar keine Technik. Gerade im Schlitten ist Technik sehr, sehr viel. Und mit der richtigen Technik merkt man auch, oh, man kann ja doch die Gewichte stemmen. Wallballs war jetzt selbst in Nizza die Technik noch nicht optimal. Irgendwie, wenn man dann sehr müde ist, dann vergisst man die ganze Technik. Technik ist schon auch einiges. Da kann man viele Übungen effizienter machen und sich das Leben einfach ein bisschen einfacher machen. Ist ja wie überall so auch in anderen Leichtathletikbereichen. Technik ist sehr viel. Nicht alles, aber mit der falschen Technik wirst du den Schlitten auch nicht so schnell schieben können wie deine Konkurrenz.
Was sind da so für vielleicht technische Fehler, die da viele begehen? Also, oder worauf sollte man darauf achten, dass es möglichst leicht, sage ich mal, 150 Kilo sind nie leicht, aber dass es etwas leichter geht?
Also beim Schlittenschieben, man muss sich in den Schlitten richtig reinlegen, richtig, richtig tief gehen, dass du den Körperschwellpunkt so niedrig wie möglich hältst. Wir haben bei unserem ersten Hyrux die Stangen einfach so gestreckt, die Arme gestreckt gehalten. Und jetzt haben wir durch den Kumpel, der auch ein Crossfitter ist oder selbst Personal Trainer, uns eine neue die Technik beibringen lassen, dass man sich in den Schlitten richtig reinlegt. Und siehe da, das ging dann doch viel einfacher. Natürlich hat man trotzdem schwere Beine, aber man bekommt den Schlitten bewegt, weil wenn man die falsche Technik hat, dann kriegst du diesen Schlitten einfach nicht bewegt. Da kann da 100 Kilo drauf sein oder 150, du kriegst den Schlitten nicht bewegt. Und beim Wallbus merkt man auch, dass man da sehr viel Effizienz reinbringen kann, indem man, wir haben immer den Ball genommen, sind dann erst in die Hocke, in den Squat und dann wieder hoch. Also es war alles sehr abgehackt und man kann die ganzen Übungen sehr smooth machen, sage ich mal. Und auch beim Rudern gibt es Techniken. Also das man kann da hier und da mal Prozente rausholen. Aber natürlich braucht man gerade auch beim Wallbus, auch wenn es eine Kraftausdauerübung ist, schon die Kraft. Weil hinten raus hast du so schwere Beine und ich glaube, wenn du gar keine Kraft in den Beinen hast, wirst du nicht mehr so tief gehen können. Das haben wir auch erlebt. Wir haben hinten draußen uns echt die Puste ausgegangen.
Ihr habt eben auch die Technik angesprochen beim Schlittenschieben. Wie ist es beim Schlittenziehen? Was gibt es da zu beachten? Wahrscheinlich auch sich dann in die entgegengesetzte Richtung weit rein.
Ja, also da gibt es drei Techniken, die man anwenden kann. Und je nachdem, was für ein Typ man ist, wenn die Männer eher Oberkörper Stärke haben, dann kann man das Seil einfach sich einfach in die Hocke legen, nach hinten legen und das Seil ziehen. Wir haben quasi das Seil, wir sind immer ein paar Schritte zurückgegangen und das Seil mitgezogen oder man kann viel aus der Hüfte arbeiten. Also da kann man sich schon die Technik, da gibt es wohl drei verschiedene Techniken. Da muss man für sich herausfinden, womit man am besten klarkommt. Aber auch da einfach sich hinstellen, das Seil ziehen, funktioniert gar nicht.
Ich sag mal, Farmers Carry ist, was die Technik angeht, da eher unkompliziert. Was ich immer noch für sehr herausfordernd empfinde, war das Ski-Ergometer. Also ich finde, das ist auch immer noch mal was mir sehr schwer gefallen ist. Ist das auch ein Teil, den ihr technisch trainiert oder ist es eines der Talente, weil es dann auch eher über die Ausdauer geht?
Nee, Ski-Ergo hat gar nicht so viel mit reiner Ausdauer zu tun. Das ist auch Oberkörpertraining. Also wenn wir Oberkörper trainiert haben, haben wir manchmal auch Ski-Ergo-Sprints eingebaut. Das geht doch ganz schön, also auf, ja, schon die Schultern, also die Schulterblätter. Das ist eigentlich auch fast, es war meine Hassübung oder ist meine Hassübung, weil das kommt ganz am Anfang.
Ja.
Und wenn du da zu viel Pulver verschenkst, dann merkst du es, du bist dann einfach tot ab der Mitte. Das hat man bei der WM gesehen, bei der Elite 15. Die Lauren Weeks, die letztes Jahr Weltmeisterin geworden ist, hat sich da so übernommen. Aber gut, die ist auch so schnell angelaufen. Da hat man gesehen, wow, also die Megan Jacoby, die dann Weltmeisterin geworden ist, die hat sich ein bisschen besser eingeteilt. Aber beim Ski-Ergo, wenn du da zu viel Körner lässt, dann hinten raus geht gar nichts mehr. Und Ski-Ergo ist nicht zu unterschätzen. Da muss man wirklich, ja, gerade am Ski-Ergo und Rudern muss, das sind zwei Stationen, da darfst du nicht zu viel Körner liegen lassen, sondern musst es recht, in Anführungsstrichen, entspannt durchziehen.
Weil man auch, glaube ich, da sonst extrem in die Übersäuerung kommen kann. Und bei diesen Belastungen da das Laktat wieder aus den Muskeln rauszukriegen, ist fast unmöglich. Außer man läuft dann
irgendwie. Du hast keine Zeit. Ja. Du hast gar keine Zeit, das Laktat aus den Muskeln rauszukriegen, weil du willst ja nicht beim Laufen dann nicht 30 Sekunden langsamer laufen. Das ist ja dann, verschenkst du ja auch die Plätze, sag ich mal. Also das ist ja das Faszinierende. Du musst dir das so gut alles einteilen. Gut, im Double, das ist noch was anderes, eine andere Nummer als alleine. Also alleine, da ziehe ich den Hut vor. Das ist schon richtig Wahnsinn, was da geleistet wurde.
Ihr habt eben auch angesprochen, ihr macht selbst keinen Regenerationstag, keinen Pausentag, sondern eher einen regenerativen Dauerlauf. Was steht denn bei euch sonst noch so zum Stichpunkt Regeneration auf dem Plan?
Ach, Schlaf ist, glaube ich, nach wie vor beim Leistungssport, ist auch jetzt noch die beste Regeneration. Ich gehe auch früh schlafen. Ich kriege meine 8-9 Stunden Schlaf. Die brauche ich auch. Gerade wenn man die intensiven High-Rocks-Einheiten hinter sich hat, dann muss man schlafen. Gut, was ich jetzt auch angefangen habe, was ich nie gemacht habe im Leistungssportbereich, ist auch mal so Proteinpulver zu nehmen. Einfach mal auch zur Regeneration. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das am Ende ausmacht. Mhm. Aber direkt nach dem harten Training die leeren Speicher wieder aufzufüllen, ein bisschen Aminosäuren zu sich zu führen, gerade nach dem Krafttraining, ich glaube, das wird schon was bringen. Also da habe ich mir einfach von ESN, das kennt man ja jetzt auch mittlerweile, das ist ja schon ganz bekannt, diese Marke ESN, Proteinpulver, Proteinriegel mal geholt. Aber ansonsten würde ich sagen, denen tue ich auch abends, weil da merkt man halt einfach, die Verletzungsprävention ist wichtig. Jetzt vorm Hyrox hat die Ellie sich im Meniskus eingeklemmt. Ich hatte eine Zeit lang komische Rückenprobleme. Also mehr Krafttraining bedeutet auch halt leider mehr Verletzungsgefahr.
Und
Flüssigkeit, viel Essen. Wir haben durch das hohe Krafttraining viel Hunger gehabt. Also haben wir auch große Portionen gegessen.
Das wäre auch meine Frage, weil ich sag mal, bei diesen Trainingsumfängen, bei diesen Trainingszeiten und auch die Belastungen sind ja immer sehr, sehr hoch, hat man ja einen extremen Kalorienverbrauch. Und da könnte ich mir vorstellen, auch überhaupt da auf die ausreichende Kalorienanzahl oder auch Mikronährstoffe, restliche Makronährstoffe zu kommen, sollte man das auch nicht unterschätzen. Habt ihr da einen Ernährungsplan oder ist es einfach noch so aus der Leichtathletikzeit so ein Bauchgefühl, dass ihr wisst, wie viel ihr da zu euch nehmen müsst?
Nee, Ernährungsplan hatten wir eigentlich auch damals nicht wirklich. Also der Körper gibt einem Signale und wenn man satt ist, ist man halt satt und wenn man Hunger hat dann und nach einer großen Portion Pasta immer noch Hunger hat, dann sollte man vielleicht nochmal eine zweite Portion essen. Also wie du sagst, dieses Krafttraining, das Hyrox-Training hat enormen Energieverbrauch. Man war wirklich dauernd am Brennen, weil wir haben ja auch viel mehr Muskulatur aufgebaut. Also uns wurde schon gesagt, dass wir einen Stirnacken bekommen haben. Ja. Das hat man ja als Läufer damals so nicht gehabt. Hat man schon gemerkt, dass weil wir dann auch angefangen haben, den ganzen Leuten auf Instagram zu folgen, was die dann auch alles essen. Also die Amerikaner posten ja auch wirklich alles. Das nicht, dass wir das kopiert haben, aber man muss schon gut essen, um auch die Kraft zu haben, weil du auch beim Wettkampf selber kann man auch, sag ich mal, sich mal ein Gel zwischendurch nehmen, das ist einfach nochmal ein bisschen Zucker zu sich zu nehmen. Nicht umsonst stehen an den Stationen auch Wasser und Red Bull Becher, dass man einfach zwischendurch was Zucker zu sich nehmen kann.
Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Was ihr auch gesagt habt, es ist auch oft eine mentale Sache, gerade die Wallballs, auch die Trainingseinheiten an sich, wenn man weiß, okay, es wird heute wieder richtig hart. Habt ihr auch bestimmte Methoden, um euch dann, ich sag mal, mental auf den Wettkampf vorzubereiten?
Also in der Leichtathletik hatte ich die, würde ich mal sagen. Aber ja, ich würde jetzt da, ja, ich sage nicht, für uns ist ein Amateurbereich, wir befinden uns ja immer noch im Amateurbereich, geht mal ganz entspannt an die Sache ran. Also ich bin weder von Nizza noch von Karlsruhe bin ich irgendwie mein Training durchgegangen und habe hinterfragt, ob das jetzt gut war, weil ehrlich gesagt hat man keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war. An den Laufleistungen haben wir gesehen, ja, wir sind sehr gut drauf. Also wir waren selbst überrascht, wie schnell wir wieder ein sehr gutes Niveau erreicht haben. Wir sind Tausender gelaufen, die waren unwesentlich langsamer als in meinen letzten Jahren in meiner Leichtathletik-Karriere. Im Kraftbereich konnten wir halt auch keine Vergleiche ziehen. Vielleicht war das auch das Gute, dass wir so ein bisschen Underdogs waren, keiner kannte uns. Und da laufen zwei Blondinen vorneweg, die keiner kennt. Also mein Mann hatte da zugeschaut bei der WM, hat auch gesagt, dass die zwei Britinnen, die gewonnen haben, die ja beide auch Elite 15 sind, auch immer sich gewundert haben, wer sind die beiden? Die kennt ja keiner. Alle hatten irgendwelche Trainer und wir sind, glaube ich, schon noch mehr Amateure als viele andere dort. Also, aber nee, mentales Training, damit verdienen wir nicht unser Geld. Vielleicht ist das auch wieder das Gute, dass man sich da ein bisschen in Entspannung reinbekommt.
Aber ich sag mal so, das Thema, ja, das hat man auch schon ein bisschen so rausgeklungen, Wettkampftaktik, wie teilt man sich dann das Event ein? Sowas wird ja wahrscheinlich schon so mit reinspielen. Wir haben es ja eben besprochen, nicht über Pacen beim Ruderergometer oder auch beim Ski-Erg. Ist das was ihr vielleicht vor so einem Wettkampf nochmal durchgeht? Vielleicht so bestimmte Zeiten, also diese Pace wollen wir auf dem Ruderergometer fahren oder da sollten wir, weiß ich nicht, ein bestimmtes Tempo nicht unterschreiten oder überschreiten? Das, und habt da so ein bisschen im Wettkampf den Blick drauf? Oder ist es dann tatsächlich im Wettkampf eine reine Gefühlssache?
Nee, das auf jeden Fall. Also gerade wenn man das im Double macht, weiß man schon vorher, welche Strategie und Taktik man anwendet im Wettkampf, weil man weiß ganz genau, wie man sich das aufteilt. Wenn man gleich stark ist, ist es ja einfacher, weil dann kann man sagen, du machst 500 Meter Rudern, ich mache 500 Meter Rudern. Und natürlich ist das dann immer der Plan A, wenn man während des Wettkampfs muss man halt schon so agil sein, dass man auch sagt, hier übernimm du, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 100 Meter mehr rudern, dann bin ich zu sehr im Laktat drin und das sollte ja nicht passieren. Da muss man schon reagieren. Nicht umsonst machen alle Hyrox-Athleten im Vorfeld eine Simulation, die haben wir auch gemacht. Wir sind hier bei uns in Wallau, das ist bei Hofheim, in die Box gefahren, haben eine Simulation gemacht.
Von dem kompletten Wettkampf?
Genau, einfach kompletter Wettkampf. Ja, natürlich was anderes. Also in Nizza läufst du in so einer großen Messehalle, hast keinen Wind, hast ganz anderen Boden. Und so sind wir einfach rausgelaufen im Industriegelände und haben da einfach alles simuliert. Ja, aber trotzdem gibt uns das ja ein bisschen Sicherheit, dass man irgendwo nicht bei der Hälfte einbricht. Und genau, also so, das waren eigentlich alle Athleten eine Art Simulation. Was unser großer Vorteil war auch, dass wir beide gleich starke Läuferinnen sind. Also das ist nicht von jedem der Vorteil. Es gibt sehr, sehr viele Doubles, wo der eine besser ist als der andere. Aber man muss ja aufeinander warten. Also es darf keiner 100, 200 Meter vorne weglaufen. Und das ist unser Vorteil, weil ich habe eine andere Division gesehen, also eine Age Group. Im Double, da musste die Partnerin sehr oft auf die andere Läuferin, auf die Partnerin warten. Und das ist unser Vorteil, dass wir beide gleich starke Läuferinnen sind, weil so haben wir da nicht Zeit verloren. Und genau, das war wirklich, glaube ich, diese Taktik ist auch gut aufgegangen im Wettkampf.
Das Thema Ernährung, ihr habt die Gels angesprochen. Ist das auch was ihr dabei habt und darauf achtet, weiß ich nicht, alle 20 Minuten ein Gel einzunehmen? Oder ein Riegel? Also, ja, Riegel wird wahrscheinlich schwierig, aber irgendwie Elektrolyte oder was ähnliches?
Ja, wir haben vor Karlsruhe kurz am Start so ein Dextro Energy Gel genommen. Das ist uns zum Verhängnis geworden, weil wir früher nie irgendwelche Koffeingels ausprobiert haben. Dann haben wir gesagt in Nizza, wir machen gar nichts. Also wir nehmen nichts. Das war auch wieder blöd. Also was heißt blöd? Das war wieder auch Lessons learned fürs nächste Mal. Dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit in Nizza an sich, weil es ja mehr liegt, sehr hoch war, sind wir hinten raus dehydriert etwas. Das ist vielen Athleten so ergangen, weil wir einfach uns nicht die Zeit genommen haben, wenigstens an der Station mal kurz 5 Sekunden Wasser zu trinken. Weil das, ja, wie gesagt, haben wir rausgehört von anderen, dass es wohl viele hinten raus bei den Wallboys ganz schön eingegangen sind, weil man einfach nicht getrunken hat. Aber eigentlich, nee, wir haben keine Experimente mehr gemacht. Machen wir im Training auch nicht. Wir sind eher so nüchtern Athleten. Wir lieben es, nüchtern zu trainieren. Dann passieren auch keine Experimente für den Magen. Das kann nach hinten losgehen.
Und eine Sache, die mich noch interessieren würde, wären die Schuhe. Weil ich sag mal, gerade auch bei dem Schlittenschieben braucht man ja extrem viel Grip. Man ist eher auf dem Vorderfuß. Und da ist wahrscheinlich dann auch nicht jeder Laufschuh für geeignet. Also ist das auch so ein Punkt, den man beachten sollte?
Auf jeden Fall, also denn der Rasen, auf dem wir trainiert waren in unserem Fitnessstudio, wenn man da die falschen Schuhe an hatte, ist man nur weggerutscht. Also wenn man Pech hat, hat man die falschen Schuhe an und dann kann man den Schlitten auch trotz viel Kraft nicht bewegen. Aber der Boden im Wettkampf, in der Messehalle ist ein anderer, ist eher so filzig. Ich habe jetzt von vielen auch die Vaporflies anhatten, da hatten die keine Probleme damit. Also wir hatten auch solche, tatsächlich sind wir vielleicht auch so schnell gelaufen, weil wir so Carbon-Schuhe an hatten. Die hatten wir ja in der Leichtathletik nie an, weil es damals ja die Schuhe noch nicht gab. Aber dazu muss man sagen, hat jeder, der am Start dort war, hatte irgendwie eine Form von Carbon-Plattenschuhe an, sodass alle den Vorteil hatten. Aber auch mit den Schuhen hatte man kein Problem. Aber wenn man die falschen Schuhe an hat, vielleicht die gar keinen Grip haben, dann wäre das vielleicht nach hinten losgegangen, ja.
Gibt es sonst vielleicht noch so den ein oder anderen Tipp, den ihr, ich sag mal, Leuten, die das erste Mal da an den Start gehen wollen, mit an die Hand geben würdet?
Ja, so im Nachgang würde ich, wenn jemand an Hyrox Interesse hat, es ist wirklich eine verdammt coole Sportart. Ich meine, abgesehen vom Training, dass man schon auch eine gewisse Basis, Grundlagenausdauer mitnehmen muss, würde ich immer sagen, beginnt mit der Staffel, um sich da ein bisschen reinzutasten. Und natürlich im Double kann man auch einfach beginnen, weil und eine Open-Kategorie, dann sind die Gewichte nicht so hoch. Also man sollte sich vielleicht zu Beginn auch nicht so viel Druck setzen. Aber mit jedem Hyrox lernt man dazu. Aber wenn man mit einer Staffel beginnt oder in Double, kann man eigentlich so erstmal nichts falsch machen. Da kann man es erstmal austesten. Und ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es doch viel Training erfordert. Die Sportart wächst weiter. Wie ich habe so rausgehört, die Messehallen, die Kapazitäten werden schon gesprengt. Also das wird ja alles immer größer, ist so, wie es so bei so einer Sportart ist, wie so eine kleine Samen dann plötzlich wächst und wächst und jetzt explodiert. Also, und ich glaube, der Moritz Fürster als ehemaliger Profisportler weiß, wie wichtig es ist, so eine Sportart medial auch zu präsentieren. Und also Diana und ich glauben schon, dass es wird nicht olympisch werden, das nicht. Dafür ist es so unobjektiv, weil man ja dann auch manche vielleicht das nicht ganz so vergleichen kann, aber wer weiß, wohin da die Reise hingeht. Auf jeden Fall wird das jedes Jahr professioneller, noch größer. Und ich glaube, wir haben schon dieses Jahr erlebt, wie schnell so eine Sportart wachsen kann.
Und man muss so sagen, egal wie hart, wenn man in die Ziellinie, ins Ziel reinläuft, dann sieht man eigentlich nur noch Sternchen und wird am liebsten einen Rettungswagen rufen. Das weiß man wahrscheinlich selber. Aber irgendwie eine Stunde später denkt man sich, geil, ich buche mir den nächsten Hyrox. Also irgendwie ist es auch faszinierend, weil das Training ist einerseits super hart, andererseits auch sehr abwechslungsreich. Ich meine, man hat jeden Tag irgendwas anderes. Das motiviert halt auch extrem. Also ich würde jedem mal raten, einfach mal so einen Hyrox zu versuchen, weil es wirklich, wenn man den absolviert hat, dann weiß man, wovon man redet.
Wie sind eure Pläne für die Zukunft? Also steht der nächste Hyrox-Wettkampf schon auf dem Plan?
Aktuell trainieren wir jetzt einfach und schauen mal, weil leider waren wir etwas zu spät für Frankfurt. Da war alles schnell ausgebucht oder Stuttgart. Aber man kann ja manchmal, sind ja noch Tickets, die übrig sind, wenn wir vielleicht mal auf den Zug raufbringen, vielleicht auch mal mixed mit einem Part, also einem Kumpel von uns, also wir haben ein paar Kumpels, die da mitmachen, vielleicht mal einen Mix mit einem Mann mal probieren. Aber auf jeden Fall bleiben wir dran und trainieren weiterhin, weil das Training auch so, ohne wenn man spezifisch auf einen Wettkampf trainiert, ist auch sehr, macht trotzdem Spaß.
Ja, und man hat bei den Age Groups gesehen, es gibt Age Group 75, also wie wohin die Reise noch gehen kann. Das ist auch, da habe ich auch nicht schlecht geschaut. Da hat jemand in der Age Group 65 oder 70 gewonnen mit einem Durchschnittspace von 4 Minuten 14 auf den Kilometer. Das muss man erstmal in dem Alter schaffen. Und also selbst wenn man jenseits der 40 Jahre alt ist, weiß man, die Sportart kann man immer noch betreiben. Und ja, es macht Spaß, es ist einfach eine Community. Und wir sind zwar nicht in keiner CrossFit-Box angemeldet, aber immer wenn wir da waren, ist schon noch so ein anderer Spirit. Also das ist diese Faszination Hybrid-Athlete, nimmt immer mehr Fahrt auf. Und ja, mal schauen, wo die Reise dann hingeht.
Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Diana, Elina, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute dafür genommen habt. Und dann viel Spaß im Training.
Ja, danke, Ben, danke.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, gebt ihm eine Bewertung und schaut natürlich auch gerne auf meinem Instagram und YouTube-Kanal vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.